Ich glaube, wenn ich für irgendwas Vorbild sein möchte, dann vielleicht dafür, dass Experimentieren richtig gut ist, so, und dass das Spaß machen kann und dass sich alle mal ein bisschen was trauen sollten.
Herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist David.
Und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Unser Sommer war zum Teil etwas ruhiger. Wir haben eine kleine Pause bei unseren Events in Berlin gemacht und auch beim englischen Podcast. Wenn ihr also nicht so viel von uns gehört oder gesehen habt, dann liegt das daran, dass wir im Hintergrund ganz schön gerödelt haben. Wir haben neue Episoden vorproduziert, wir haben Events mit wirklich tollen Frauen geplant und wir haben mit Partnern gearbeitet, die uns dabei unterstützen, die Role Models Mission, das heißt weiblichen Vorbildern eine Plattform zu bieten, fortzuführen und vor allem auch auszuweiten. David und ich machen, wie ihr wisst, Role Models neben unseren Hauptjobs. Für mich bei Google und David als selbstständiger Berater. Eine finanzielle Unterstützung hilft uns also, das Team hinter Role Models zu vergrößern, die Webseite auszubauen und vor allem viel mehr Ressourcen in den Austausch auf Social Media mit euch zu pflegen.
Ja, und der erste Partner, den wir hier zum Podcast begrüßen dürfen, ist She's Mercedes. Und warum wir mit She's Mercedes zusammenarbeiten, ist, weil wir sehr ähnliche Ziele verfolgen. Und zwar wollen wir Frauen sichtbarer machen. Und wir wollen insbesondere ihre Geschichten hören.
Der She's Mercedes Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben sollen. Sie sprechen über Themen, die sie bewegen, sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet, welche Karrieretipps sie gerne früher bekommen hätten und vieles mehr. Die Autorin des Newsletters kennt ihr wahrscheinlich zum Teil. Nora Wohlert und Susanne Hoffmann von Edition F, die ja auch schon bei uns im Podcast waren. Stefanie Luxert von dem Blog Ohm. Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Jonelle treffen also für dich unter dem Motto Starke Frauen porträtieren starke Frauen. Jeden Monat Frauen, die Dinge etwas anders denken. Lasst euch also ähnlich wie bei uns im Podcast oder bei unseren Events jeden Monat neu inspirieren und werdet vor allem Teil dieser She's Mercedes Community. Auch ich durfte meine persönliche Geschichte in dem Newsletter schon erzählen und kann euch also den Newsletter und die Community total ans Herz legen. Es sind tolle Tipps und viel Inspiration.
Ja, und anmelden könnt ihr euch unter newsletter.cheesemercedes.de. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Nun zu unserem heutigen Gast. Eva Schulz ist wirklich ein Phänomen. Sie ist Journalistin und Moderatorin des Politikformats Deutschland 3000, das jungen Menschen deutsche Politik erklärt und ihr eine Orientierung geben möchte. Sie stellt immer sehr kluge Fragen, bohrt immer gut nach und sorgt mit ihrer Energie und dem Enthusiasmus für ganz viel Aufmerksamkeit.
Ja, ich kenne Eva schon eine ganze Weile und bin einfach so begeistert von ihr. Sie ist, finde ich, ein tolles Vorbild für angehende Journalistinnen. Wir reden mit ihr über ihren ganz persönlichen Karriereweg, über die Notwendigkeit, schnell in Führungspositionen zu wachsen und über die Herausforderungen, die sich einer Journalistin stellen, die vor allem weibliche Vorbilder in deutschen Redaktionen vermisst. Es geht aber natürlich auch darum, die innenpolitischen Ereignisse und Evas Einschätzung zu hören.
Ja, wir finden, dass Eva auch deshalb ein Role Model ist, weil sie in dem Moment, in dem sie selbst auch mal orientierungslos war, nach Hilfe gefragt hat und dann viel aus den Erzählungen, Ratschlägen der anderen mitgenommen hat. Eva beschreibt auch an einer Stelle, so schön wie sie dazu steht, auch mal Fehler zu machen. Und ich finde es wirklich beeindruckend, wie sie darüber nachdenkt, über Fehler zu machen und was sie daraus lernt.
Was uns am meisten beeindruckt hat und begeistert hat, war Evas Energie und die Leidenschaft. Man merkt, und das werdet ihr in unserem Gespräch auch hören, dass sie für etwas wirklich brennt. Und das ist einfach toll zu verfolgen.
Wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Role Models Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden teilt. Auf Twitter, Facebook oder auch auf Instagram Stories.
Jetzt geht's los mit dem Role Models Podcast. Das ist Episode Nummer 12 und hier ist die schlagwertige und meinungsstarke Eva Schulz. Eva Schulz.
Hallo.
Willkommen beim Role Models Podcast.
Eva, willkommen zum Podcast.
Hallo, danke euch für die Einladung.
Von den Role Models. Schön, dass du dabei bist.
Wir kennen uns schon seit einiger Zeit und ich finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Denn wir wollen heute über dich sprechen, wir wollen über deinen Karriereweg sprechen, wir wollen über deinen Job sprechen, deine Motivation, deine politische Meinung zu einigen Themen, die uns, glaube ich, alle beschäftigen. Und erstmal bin ich aber total fühle mich total geehrt, dass du hier bist, weil ich finde, dass du ein großes Vorbild für den Journalismus bist. Auch wenn du noch sehr jung bist, finde ich, zeigst du, was man mit digitalen Möglichkeiten machen kann. Und ich habe dich auf einer Konferenz erlebt vor einigen Jahren. Letztes Jahr?
Wir haben uns schon auf mehreren Konferenzen erlebt.
Ja, aber diese eine Konferenz, die ich meine, war in einem sehr schönen, an einem sehr schönen Ort, Bilbao. Und da ging es darum, dass du eine Session geleitet hast.
Ja, das war nicht Bilbao.
Das war Kopenhagen. Und du hast eine Session geleitet, beziehungsweise die Idee an die Wand geschmissen und hast gefragt, wo sind eigentlich die Mentoren, wo sind die Vorbilder? Ihr als junge Journalisten, ihr sucht nach diesen Personen, die euch vielleicht Ratschläge geben können, die euch an die Hand nehmen können, die euch vielleicht auch Dinge beibringen können, die abseits der klassischen Ausbildung einem beigebracht werden können. Und ich erinnere mich noch daran, dass du sehr nervös warst vor dieser Session und da so ein bisschen über deinen eigenen Schatten gesprungen bist, überhaupt so dieses Thema anzusprechen, weil das war eine Konferenz, wo sehr hochkarätige Medienschaffende sich getummelt haben und es eher so um die großen Produkt- und inhaltlichen Themen ging. Und ich fand es aber so bemerkenswert, dass du dich dahingestellt hast und gesagt hast, wie können wir jungen Journalisten von euch lernen? Wie könnt ihr für uns Mentoren sein? Und deswegen würde ich mit der Frage gerne einsteigen, wer dich in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren begleitet hat, weil da natürlich gerade bei dir wahnsinnig viel passiert ist. Und ob diese Session einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat.
Ja, du sprichst, ich freue mich voll, dass wir das miteinander geteilt haben, weil das war wirklich einer der wichtigsten Tage für mich in diesen letzten 1,5 Jahren. Das war, glaube ich, im Juni 2017. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein paar Monate an Deutschland 3000 entwickelt, diesem politischen Format, das ich mache auf Facebook und YouTube. Und das war, glaube ich, gerade gestartet. Also wir waren gerade mit den ersten 1-2 Folgen online gegangen. Und ich hatte zu Beginn dieses Jahres, als klar war, ich mache jetzt das politische Format für Funk, für das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, da dachte ich, geil, ich werde jetzt so ein richtiger Pandit. Und ich habe 1 Jahr Zeit für meine Wahlentscheidung, um die so mal total, so das wird das reflektierteste Kreuz ever. Ich dachte, ich lerne ganz viel über Politik. Und dann stand ich, das war ja nicht mitten in Kopenhagen, das war so ein bisschen außerhalb. Und am Abend vor der Konferenz bin ich irgendwann mal raus und stand an so einem See und habe irgendwie in dem Moment gemerkt, nee, Eva, das ist gar nicht, was du diesen Monat oder dieses Jahr eigentlich lernst. Sondern was du dieses Jahr lernst, ist irgendwie, was Führung bedeutet, wie man Teams leitet, wie man Unternehmenskultur prägt. Weil ich zu dem Zeitpunkt gerade relativ so gestruggelt habe in diesem ganzen Team, das wir gerade aufbauten, mit den Leuten, die da zu dem Zeitpunkt drin waren, die ich gerne reinholen wollte und so. Und habe ich gemerkt, das wird jetzt in dieser Entwicklungsphase das viel drängendere Thema. Und so war halt auch diese Session dann inspiriert, weil ich dann, wie du gesagt hast, wir haben dann bei dem Abendessen ja auch festgestellt, ich war irgendwie die jüngste Teilnehmerin. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich hiervon mitnehmen? Am besten die Antwort auf diese Frage, die mich gerade am meisten umtreibt, nämlich ja, wie macht man das denn? So ein Team führen, das noch dazu genauso alt ist wie ich, das auch an dieser Vision teilhaben will. Und dann habe ich eben diese Session, das war ja so ein Barcamp-Modus, jeder konnte Sessions vorschlagen. Und dann habe ich geschrieben, the youngest member of the conference wants to learn from all the others how to lead.
Yeah.
Und ich war deshalb so nervös, weil ich dachte, okay, kommt da irgendwie überhaupt wer? Die sollen ja Wissen in mich reinschmeißen, was ziehen die da raus und so. Und dann kamen tatsächlich so 30 Leute und es war eine Stunde und es war richtig krass.
Weil du sagst richtig krass, das war fast wie Gruppentherapie.
Ja, war es wirklich. Und das Schöne war, unter Chatham House Rule, das heißt, die Sachen, die da gesagt wurden, durften die Räume nicht verlassen. Und ich habe denen am Anfang wirklich nur gesagt, hey, ich bin zufällig und viel früher, als ich dachte, zum ersten Mal in einer Führungsposition, was könnt ihr mir mitgeben? Und dann haben mich diese Leute, die zum Teil jahrelang Erfahrung als Chefredakteure, als Verlags-CEOs, als Ressortleiter hatten, zugeballert mit ihren wichtigsten Lehren. Und wirklich, einer ist auf den anderen eingegangen, die haben einander widersprochen, die haben von ihren größten Scheitern-Momenten erzählt, von ihren Erfolgen. Und also ich habe halt alles mitgeschrieben. Ich habe das bis heute, ich kann allein daraus irgendwann ein Buch schreiben. Und so vieles davon ist mir in den letzten Monaten immer wieder begegnet. Und ich habe gedacht, ja, das habe ich vor einem Jahr schon gehört und jetzt passiert es mir selber.
Was sind so die drei Sachen, die du rausgezogen hast, wenn du so zurückblickst? Die drei Sachen, die am meisten geholfen haben?
Eine Sache, die mir ganz schnell geholfen hat, wirklich wenige Wochen später war, und das hat damals im Raum auch den größten kollektiven Seufzer ausgelöst, da hat jemand gesagt, don't spend too much time on the unwilling. Also versuch nicht lange Leute zu überzeugen und jeden mitzunehmen. Und das haben dann auch in anderen Umfeldern nochmal Kollegen bestärkt, die sogar gesagt haben, Eva, wer nicht an die Vision glaubt, der muss weg. Alle weg, die nicht an die Vision glauben. Und das klang für mich damals unheimlich rabiat. Und ich dachte, boah, ich bin 27 und jetzt soll ich schon Leute feuern? Und dann habe ich das aber gemacht und habe so schnell so viel gelernt und so viel emotionalen Stress verbannt aus meinem Leben. Und jetzt habe ich ein Team und es ist ganz beglückend, wo ich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal gemerkt habe, die jetzt alle die Vision verstehen und teilen und auch übernehmen und weiterentwickeln. Und das habe ich bis heute unter anderem dieser Session zu verdanken.
Super spannend, weil ich glaube, das ist natürlich gerade, wenn man so jung in so ein Projekt reinspringt, bei dem man weiß, okay, das will ich unbedingt machen, weil ich glaube, dass das zu einem Erfolg führt, dass da häufig Themen auftauchen, die man natürlich nirgendwo gelernt hat, ne? Oder die einem keiner beigebracht hat. Würdest du sagen, jetzt rückblickend und natürlich jetzt gerade nach der Sommerpause, wie teilst du deine Arbeit oder deine Zeit gerade auf, inhaltlich und Teamführung, darüber nachdenken, wie kann ich Strukturen schaffen, wie kann ich Kultur in meinem Team etablieren?
Ich komme wirklich jetzt gerade aus einer relativ langen Sommerpause und
zwei Monate.
Das war richtig gut.
Ich glaube, wir machen alle irgendwas falsch.
Aber ich habe auch davor lange keine Pause gemacht. Also das wird sich jetzt auch, glaube ich, bald wieder ausgleichen. Aber ich bin deshalb sehr gespannt, weil wir zum zweiten oder dritten Mal bereits jetzt Strukturen wieder umstellen werden. Also ich habe relativ früh im Projekt diese Redaktionsleitung übernommen und gemerkt, boah, das sind jetzt ganz schön viele Rollen gleichzeitig, die ich habe, weil ich ja eben auch vor der Kamera stehe in diesem Format, ganz viel inhaltlich auch machen will. Und dann habe ich Verstärkung bekommen von einer ganz tollen Kollegin, Hanne heißt die. Und wir haben, die ist junge Mutter. Und das heißt, wir haben sogar da irgendwie innovieren können, indem wir so eine weibliche Doppelspitze gemacht haben mit so einem Jobsharing-Modell, das unheimlich gut funktioniert hat und das vor allem eine Riesenerleichterung war, sich diese Verantwortung zu teilen und auch dann schnell zu merken, wow, wir haben beide ganz unterschiedliche Stärken und ergänzen uns da total gut und wenn eine gerade wegen irgendwas schwächer ist, dann wird die andere stärker, wie in so einer guten Liebesbeziehung eigentlich. Und trotzdem jetzt im letzten halben Jahr hat auch die Bekanntheit dieses Formats immer weiter zugenommen und damit auch meine und es kamen immer mehr zusätzliche Möglichkeiten und Anfragen und ich habe auch gemerkt, dass wir in dem trotzdem noch sehr kleinen Team, das wir sind, wenig Raum hatten, um das Ding jetzt noch weiterzuentwickeln und drüber nachzudenken, okay, jetzt haben wir erfolgreich eine Marke etabliert, so Deutschland 3000 steht, glaube ich, schon für das junge öffentlich-rechtliche Politik-Ding und ich will das natürlich gerne weiter auf andere Kanäle bringen und noch in andere Formen gießen und dafür brauche ich aber ein bisschen einen anderen Horizont als dieses Alltagsding. Und deswegen haben wir jetzt eine dritte Kollegin reingeholt, Julia. Und die beiden werden jetzt, Julia und Hanne zusammen, also auch wieder im Jobsharing, die Redaktionsleitung übernehmen. Und ich darf ein bisschen abstrahieren und mich ein bisschen mehr auf die Rolle vor der Kamera und auf dieses Weiterentwickeln konzentrieren. Das heißt, ich kann dir gerade gar nicht sagen, wie Leben und Arbeiten sich jetzt aufteilen. Das muss ich jetzt gerade, glaube ich, so ganz bewusst neu prägen.
Bevor wir auf Deutschland 3000 und so die Inhalte und das Inhalt oder die inhaltliche Mission eingehen, würde mich aber noch mal ganz kurz interessieren. Du hast damals gedacht, oh Gott, kommt jemand zu dieser Session? Und es kamen 30 Leute. Hast du danach noch mal mit einigen aus der Session Kontakt gehabt und kannst du vielleicht auch, das ist so die wahrscheinlich die schwierigste Frage, aber kannst du auch Dinge jetzt schon wieder zurückgeben und sagen, hey, ihr habt zwar eingefahrene, in Anführungsstrichen, Strukturen und das ist bei euch alles schon etabliert, aber das habe ich gelernt, basierend auf Tipps von euch. Und das könnt ihr vielleicht sogar in eure Strukturen übernehmen.
Ich habe tatsächlich bis heute mit einigen von diesen Leuten Kontakt und da sind sogar Freundschaften draus erwachsen. Und neulich habe ich in Italien, in Perugia, auf diesem Journalismusfestival einen wieder getroffen, der damals in der Session war. Wir hatten uns seitdem nicht gehört, nicht gesehen und er kam so, Eva, how's it going? Are you getting better? Und ich war so, yes! Und ich fand es so schön, dass der sogar sich noch daran erinnert hat und irgendwie, der sprach kein Deutsch, aber hat sich unsere Filme angeguckt und meinte, er findet sie super. Und ich glaube aber, das habe ich auch ganz früh gelernt, mal von einer Bildchefin, mit der ich bei Condé Nast gearbeitet habe, Alina hieß die. Und Alina hat mir gesagt, also Eva, wenn du mal irgendwas brauchst, dann melde dich. Und es ist so, man gibt das nicht an die gleiche Person zurück bei Mentoring. Und ich glaube, dass ich diesen sehr weisen Leuten, von denen ich da lernen durfte, nie direkt was werde zurückgeben werden, sondern dass ich das hoffentlich dann an irgendjemanden nach mir weitergeben kann. Und das passiert tatsächlich schon. Und ich bin selber geflasht darüber, dass ich 2 Jahre später schon wirklich so Situationen habe, wo ich Leute daran teilhaben kann und mich zumindest ganz anders austauschen kann mit Leuten, die gleichen Probleme haben.
Also ich finde bemerkenswert, zwei Dinge, auf die ich eingehen will, vielleicht sogar zusammenführen möchte, ist auf der einen Seite bist du damals auf diesem Barcamp-ähnlichen Session, auf dieser Session auf die Leute zugegangen und hast gesagt, ich möchte von euch lernen, die schon länger dabei sind, etablierte Journalisten sind oder erfahrene Führungskräfte. Und auf der anderen Seite hast du aber auch gesagt, dass du dir eine Struktur aufgebaut hast mit Deutschland 3000, wo du 2 Monate aus dem laufenden Geschäft oder vielleicht eine verlängerte Sommerpause dir ermöglichen möchtest. Da kombinierst du so ein bisschen das, was so oldschool ist, ne? Also was können mir die Leute beibringen, die schon mal da waren? Aber auf der anderen Seite möchtest du auch Dinge neu gestalten. Also für mich klingt das so ein bisschen, dass du so auch was aufbauen möchtest, wo ihr als Team selbst gestalten könnt, was Arbeit bedeutet für euch. Wie gehst du da ran? Also wie, das Stichwort neues Arbeiten, also wie baust du wie schaffst du es, die besten Dinge der Vergangenheit mitzunehmen, aber auch Raum zu lassen, unvoreingenommen die Zukunft mitzugestalten?
Ich glaube, wir machen das gar nicht so bewusst. Dieses Team, in dem wir da arbeiten, ist sehr klein. Also das sind vielleicht, je nachdem, wen man dazu zählt, so um die 10 Leute. Das heißt, wir bekommen sehr genau mit, was einander umtreibt und was man ändern muss oder sollte. Und das machen wir dann sehr schnell. Diese Sommerpause hat ganz ehrlich auch zum Teil einfach ganz praktische Gründe, dass man nämlich Vertragsverlängerungen verhandeln muss und sowas passiert immer auf die letzte Minute und dass Sommerpausen natürlich auch Kreativität beflügeln und deswegen machen das ja ganz viele Redaktionen, also insbesondere Unterhaltungsredaktionen wir führen das jetzt einfach für die Politik auch ein. Und ich glaube, also so eine Sache, die Hanne, meine Kollegin, eingeführt hat, wo ich merke, dass ganz viele Kollegen das sofort übernehmen wollen, die uns gar nicht so innovativ vorkamen, war, sie macht jeden Freitag in der Konferenz einen Punkt, wo sie sagt, was war gut, was war schlecht. Und jeder im Team darf diese beiden Kategorien beantworten und fasst so seine Woche zusammen. Und dadurch kannst du ganz schnell so auch vermeintlich blinde Flecken erkennen. Wo schwelt etwas, bevor es sich dann zu sehr irgendwie ballt oder anhäuft und irgendwann implodiert, können wir das direkt tackeln und aufheben und versuchen, Lösungen zu finden. Und das sind so kleine Sachen, die wir einfach einführen, die aber oft gar nicht irgendwie fancy sind. Unsere Büros sehen aus wie eine runtergekommene WG. Also es ist alles nicht hip oder irgendwie so, dass es jetzt die Innovation rausschreien würde. Und ich glaube, das passiert im Kleinen und Zwischenmenschlichen. Und es hat schon, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie wir alle miteinander sein wollen und dass wir ein sehr familiäres Team haben wollen, das auch privat sich einfach unheimlich gut versteht. Ich kriege manchmal mit, dass die alle ins Theater gehen und so und denke so, hey, warum habe ich keine Karte? Und meistens hat es dann damit zu tun, dass ich nicht da war und deshalb nicht mitbekommen habe.
Noch eine Sache, wo ich nachhaken wollte, war, als du beschrieben hast, wie du das Team aufgebaut hast, also die Redaktionsleitung, dann bedeutet hat, dass du loslässt ein bisschen oder dich auf andere Sachen konzentrierst. Wie ist das für dich, so als Führungskraft zu entwickeln oder zu erfahren oder zu erleben, was es heißt, zu delegieren oder abzugeben?
Also das ist was, was ich glaube ich immer, das kann ich immer noch nicht gut. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man möglichst viele Leute haben muss, denen man sehr vertraut. Und das schaffst du nicht von heute auf morgen. Und ich habe das jetzt mit einigen Kolleginnen wirklich, dass ich einfach sage, okay, ich hatte neulich so einen schönen Moment. Meine Kollegin Charlene schickte eine Sprachnachricht aus dem Schnitt, wollte irgendwas fragen und brabbelte so vor sich hin, 30 Sekunden. Auf einmal höre ich, wie sie sich so unserem Cutter Angel zuwendet und sagt, nee, Moment, Angel, mach das mal nicht, das sieht nicht Deutschland 3000 dich aus. Und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, die weiß genau, wie es aussehen muss. Und das ist halt, sowas braucht Zeit. Und aber in dem Moment wusste ich, cool, da kann ich jetzt loslassen. Die beiden, wenn die zusammen im Schnitt sitzen, dann wird das rund.
Was und muss man tun, damit man dann dein Vertrauen kriegt?
Oh Gott, das musst du meine Kollegen fragen. Also, naja, irgendwann sieht es halt richtig gut aus und dann muss ich es gar nicht mehr abnehmen und dann sehe ich zweimal oder dreimal hintereinander, dass ich das nicht abnehmen muss und dann lasse ich es sein. So. Und das haben wir jetzt erfreulich oft immer wieder und dann ist das richtig schön. Und ich merke auch jetzt gerade, wo dieses Team so wächst und viele Leute schon länger da sind, dass man dann ja wirklich die Vision mal loslassen kann, weil die alle auch so sehr damit verbunden sind und sich da so hinterklemmen, dass sie natürlich das auch sich zu eigen machen sollen. Und dann ist Deutschland 3000 nicht mehr alleine das Baby von mir und zwei, drei Entwicklern, sondern von einem viel größeren Team. Und dann, ja, muss ich das jetzt üben.
Nimm uns nochmal mit zu den Anfängen. Wie hat sich diese Idee zu Deutschland 3000 entwickelt?
Mir geht es schon ganz lange so, also wahrscheinlich war das schon bei der letzten Bundestagswahl, dass ich finde, dass es sehr schwierig ist, als junger Mensch sich eine Meinung zu bilden zu dem, was politisch und gesellschaftspolitisch in Deutschland anliegt. Es gibt kaum junge Perspektiven auf Politik und schon gar nicht im Bewegtbild, das ich sehr mag und auf Social. Und dann kam Funk eigentlich genau rechtzeitig, also diesen Topf Geld und die ganze Organisation, die da dranhängt von ARD und ZDF, die sind gelauncht im Oktober 2016 und ich habe relativ bald die Leute dort kennengelernt, habe ein Snapchat-Format auch für die entwickelt und mit denen produziert und dann halt irgendwann gesagt, ihr braucht sicher auch ein Format zur Bundestagswahl und ich würde das gerne machen. Und auch genau mit dieser Nische argumentiert, die ich immer als Nutzerin gefühlt habe und das haben sie dann gesehen und gesagt, ja, mach mal.
Und dann bist du ins kalte Wasser gesprungen und hast gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal und entwickle für jetzt ein Medienunternehmen mit großem Namen einfach mal so ein Format.
Das hört sich sehr einfach an. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die einen dann alleine lassen. Die haben extrem fähige Entwickler. Ich hatte unheimlich Glück, dass der Entwickler, mit dem ich das machen durfte, der heißt Thilo Kasper, auch ein guter Freund ist. Und dadurch kam einfach ganz viel zusammen, was glaube ich, also es war Timing, es war die richtige Kombination von Leuten und dann eben eine sehr, sehr große Offenheit und Experimentierfreude bei Funk, die das, glaube ich, so sehr beflügelt hat zu dem Zeitpunkt.
Hast du da vielleicht ein paar Tipps, die du teilen kannst mit Zuhörerinnen oder Zuhörern, wie man so erfolgreich eine Idee positionieren kann, damit die Leute sagen, ja, mach mal. Also was sind so Dinge?
Wie war dein Pitch?
Ja, wie war dein Pitch und oder worauf jetzt rückblickend rätst du Leuten darauf zu achten, um mit ihrer Idee, die vielleicht noch nicht ganz funktioniert hat oder nicht getestet ist, auch erfolgreich sind?
Das kann ich wirklich schwer beantworten. Ich glaube, ich pitche sehr selten, weil ich das nur mache, wenn ich es halt, also das hilft wahrscheinlich nicht, aber ich will dann halt wirklich was machen. Und ich pitche dann auch sehr leidenschaftlich. Also ich bin keine so eine klassische Verkäuferin, die jetzt irgendwie einen Elevator-Pitch vorbereitet hat, sondern ich erzähle das oft so von mir, so wie ich es euch jetzt gerade erzählt habe, so dass ich sage, ich sehe diesen Bedarf und das ist übrigens auch nicht nur ich, sondern ich habe hier Zielgruppenforschung gemacht und überhaupt. Und dann, ja, also ich...
Ja, okay, das klingt ja schon so, als wäre es vorbereitet, ne? Also erstmal ist leidenschaftlich, kannst du eine Idee verkaufen und zweitens siehst du einen Bedarf im Markt.
Und die Vorbereitung ist gut.
Kannst du sagen, hier, das ist auch nicht nur meine Meinung, sondern auch, ich habe das recherchiert und so. Also was sind so deine Secret-Tipps?
Ich hab keine damit.
Also keine?
Ich kann dir sagen, wie man so in der Entwicklung angehen sollte, aber wie man das Ding durchkriegt, ich glaube, das ist ja auch, und ich finde es immer blöd, wenn Leute sich darauf berufen, aber es stimmt ja, es ist auch Glück und es ist auch Timing. So, also Produktionsfirmen auch haben so unterschiedliche Quoten, die pitchen 10, 15 Formate und kriegen eins durch. Und ich habe auch schon Pitches gehabt, die nicht geklappt haben oder Ideen, aber rückblickend würde ich auch sagen, ja, für keine davon habe ich so gebrannt wie für diese.
Und Was sind so die Geschichten, auf die du am meisten stolz bist, die du mit Deutschland 3000 gemacht hast?
Ich bin eigentlich stolz auf Diskussionen, die entstehen. Also besonders freue ich mich immer, wenn so Kommentare kommen wie, ja, ich stimme dir jetzt nicht in allem zu, aber du hast mich auf neue Gedanken gebracht, weil das ist genau das, was wir wollen. Ne? Also ich gehe da ja oft mit einer sehr bestimmten Haltung an diese Themen ran und will die auch transportieren, aber es ist nie das Ziel, dass dann alle Leute nicken und sagen, ja, so ist es, sondern dass wir da so eine Reibungsfläche bieten. Und wenn das funktioniert, dann bin ich besonders stolz und ja.
Wie kommst du zu deiner Haltung?
Ich werde sehr, sehr gut gebrieft von einer tollen Redaktion, in der wir sehr viel diskutieren. Und dann lese ich natürlich viel. Ich höre unheimlich viele Podcasts. Das kann ich irgendwie besonders gut verarbeiten, kognitiv. Und ich versuche auch immer wieder einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die ich gar nicht kenne, um mich mal wieder so im Positiven irritieren zu lassen von fremden Perspektiven.
Welche Podcasts hörst du gerne?
Politik-Podcast oder alle?
Alle. Was sind so deine, wenn wir jetzt deine Podcast-App aufmachen würden, was würden wir da finden? Was sind so deine Highlights?
Also an Politik-Podcasts, ich habe so drei, die ich wirklich standardmäßig höre. Das ist zum einen die Lage der Nation, dann der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk, das ist wirklich so ein Nerd-Podcast, und der Stimmenfang von Spiegel Online, die gehen nämlich oft nochmal so ein bisschen reportagig an Themen ran und sowieso sind das alles, oder in Lage der Nation und Stimmenfang auch Podcasts, die sehr schön ihre Communities einbinden und ihren Zuhörern selber zuhören, das finde ich super. Und ansonsten höre ich unheimlich gerne gute Gespräche, so wie euren Podcast oder das Hotel Matze von Matze Hielscher oder amerikanisches Storytelling. Ich mag unheimlich gerne von Malcolm Gladwell Revisionist History, wo er sich, der ist halt ein unglaublich guter Geschichtenerzähler und findet immer, also da in diesem Podcast nimmt er ja Dinge, die vor zig Jahren passiert sind und erzählt sie nochmal ganz neu und aus einer anderen Perspektive oder findet andere bisher unterbeleuchtete Aspekte daran und das finde ich immer richtig gut.
Also du hast auch eben gesagt, dass du dass eine der Sachen, an denen du arbeitest, ist, also den Blickwinkel, den du auf deine Arbeit gibst, ist dann, das zu schaffen, dass Leute sagen, ich bin nicht ganz deiner Meinung, aber du hast mir die Augen geöffnet in einem Bereich, der mir nicht so bekannt war. Das ist ja in der heutigen Zeit mit der Polarisierung von Meinungen auch gefeuert durch populistische Tendenzen, aber auch soziale Medien, ja, wirklich schwer zu erreichen. Ne? Wie schaffst du das, Formate zu entwickeln, die genau das im Kern erreichen, dass es ein Gesprächsstarter wird, als anstelle eines Gesprächs
Abschlusses
ja. Oder einer, ja, also einer Position, der man so starr ist und innehält.
Ich habe das selber immer noch nicht ganz verstanden, warum es funktioniert. Ich habe wirklich als
dann denk mal laut.
Als die Entscheidung war, also die war relativ klar von Funkseite auch, dass sie gesagt haben, sie würden gerne ein Facebook-Format machen, weil auch da ja Debatte eigentlich sehr stark stattfinden kann. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich eigentlich erstmal erschrocken, weil ich dachte, diese Plattform ist doch längst kaputt und ich habe mich tatsächlich sogar präventiv coachen lassen für dauerhaft im Shitstorm stehen, weil ich dachte, eine junge Frau, die jetzt Politik auf Facebook macht, das kann nicht gut gehen. Aber
wie sah das Coaching aus?
Ich habe einen Coach, den ich in solchen Fällen immer so konsultiere und der sich damit auch auskennt und der hat einfach mal mit mir so auseinandergenommen anhand eines kleinen Shitstorms, den ich schon mal erlebt hatte auf Twitter, so was macht das jetzt mit dir und wie kannst du das emotional verpacken und wie sind diese Menschen motiviert, die da so rumtrollen und so. Und das habe ich dann aber tatsächlich seit Deutschland 3000 noch nie gebraucht, weil wir keinen einzigen Shitstorm hatten, außer, also der passiert dann manchmal auf anderen Seiten. Also wir werden ja sehr viel gecrosspostet und geteilt. Und wenn du dann Inhalte machst über Geflüchtete, die Vertriebene treffen und so, dann geht das auf anderen Seiten ziemlich doll ab, aber bei uns verhältnismäßig wenig. Genauso wenig, wie ich Beleidigungen erfahre, weil ich eine Frau bin oder so. Ich glaube, also wir haben sehr gutes Community-Management. Ich glaube aber, dass es auch damit zusammenhängt, dass du in unseren Beiträgen schon immer fundierte Argumente bekommst. Also es ist ja auch, glaube ich, ein USP dieses Formats leider, dass wir von unter diesen ganzen Meinungsmenschen da draußen immerhin journalistisch arbeiten und Quellen haben, mit denen wir alles belegen können und das argumentativ herleiten, was ich da erzähle.
Was können die klassischen Verlage von euch lernen, von dir lernen? Kommen die häufig auf dich zu und sagen, erklär uns doch mal oder zeig uns doch mal bitte, wie wir unsere journalistischen Inhalte besser an eine bestimmte Zielgruppe meinetwegen, wie wir die aufbereiten können, wie wir die sozusagen denen zur Verfügung stellen können?
Nee, die kamen eine Zeit lang sehr viel. Das war die Zeit, als ich so mich auf Snapchat rumgetrieben habe und
wollten von dir lernen,
Leute,
wie das mit dem Snapchat
genau, die haben die Plattform nicht verstanden und fanden faszinierend, dass man da die ganz Jungen erreichen kann. Und ich glaube aber auch, das ist auch, die haben auch ganz viel gelernt. Also ich glaube, Verlage und andere so Publisher kommen nicht mehr, weil sie sehr, sehr viel, sehr schnell doch gelernt haben. Und die sind nicht mehr so weit zurück, wie sie es noch 2015, 16 waren. Und haben ihre Units gebaut und ihre Leute gefunden, die selber sehr schnell lernen und diese Erkenntnisse ins Haus tragen und umsetzen können. Und ich glaube, das ist also ein gutes Zeichen, dass nicht mehr so viele bei mir nachfragen.
Du hast gesagt, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du, oder auch David hat es eigentlich schon angedeutet, du kommst gerade aus einer längeren Sommerpause. Jetzt waren die letzten Tage relativ nervenaufreibend, würde ich sagen. Gerade wenn man sich für Politik und unsere Gesellschaft interessiert und eine politische Haltung hat. Jetzt aus deiner journalistischen Perspektive und auch mit der Deutschland 3000 Brille auf, wie würdest du dieses Thema Chemnitz und Rassismus, Neonazis, Nazis, wie würdest du das aufbereiten, um den jungen Zuhörern, Zuschauern zu erklären, was da gerade passiert?
Ich glaube, das ist eigentlich schon das Traurige, dass man schon genau weiß, für wen man diesen Inhalt machen würde, weil man, also wir reden von den Geschehnissen in Chemnitz,
genau,
und von diesen den Massenaufläufen, die da passiert sind und dieser schrecklichen Aggression und Wut, die da zu beobachten ist. Und ich finde, das Traurige für mich journalistisch ist, dass ich jetzt schon wüsste, dass es ein Beitrag wäre, der nicht alle erreicht, die da auf der Straße sind. Und das ist was mich journalistisch auch so mit einem großen Fragezeichen im Gesicht dastehen lässt. Ich habe so Reportagen darüber gesehen und eben noch so auf Twitter mir einiges angeguckt und gesehen, das ist ja wirklich die reine Aggression und die reine Wut und du kannst nicht reden mit den Leuten.
Durch diese Mauer eigentlich nicht so richtig durch.
Genau, und das ist natürlich was, wo ich dann auch wieder als Bürgerin und Zuschauerin verzweifle, weil ich eigentlich immer jemand bin, der sagt, ja, können wir nicht miteinander reden und wenn man nur Argumente hat. Und da eben, als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja Mist, geht jetzt erstmal wohl nicht mehr. Und was blüht uns dann noch und wo führt das hin? Das heißt, da vermisse ich dann jetzt auch, gerade jetzt heute und mit diesen Bildern meine Redaktion, so als Zuflucht, dass man da mal kurz reden kann und sagen kann, okay, was machen wir jetzt? Was ist unser Bedürfnis oder was würde uns da jetzt, ich finde auch spannend, immer über Geborgenheit nachzudenken. Was würde einem da jetzt einen Moment doch eine Sicherheit oder Geborgenheit vermitteln? Vielleicht in dem Wissen, hey, hier geht's ganz vielen Leuten so wie dir und die sind auch verzweifelt und was kann man tun? Und ich habe auch, immer wenn ich das sehe und insbesondere auch zu sehen, was zum Beispiel auf YouTube sehr schnell so hochkocht an Propaganda und Fehlinformationen, die da verbreitet werden und unheimlich viel Reichweite bekommen, immer so ein Reflex, dass ich denke, oh, oder lassen wir es einfach und versuchen im Analogen und im echten Leben wenigstens da in so einem kleineren Wirkkreis wieder das besser hinzukriegen und ein angenehmeres Miteinander zu schaffen. Und deswegen, also wie jetzt der 2,5-Minuten-Film von Deutschland 3000 zu dem Thema aussehen würde, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, wir würden uns erlauben, was wir eh relativ oft machen, nicht am nächsten Tag berichten zu müssen, sondern mit etwas Abstand diese Bilder zu nehmen und dieses Gefühl mal sacken zu lassen und dann ein emotional, ohne jetzt zu cheesy sein zu wollen, aber so einen emotionalen, persönlichen Beitrag darüber zu machen. So fühlt sich das an. Und das können wir als Einzelne dagegen tun. Man kann natürlich auch mal auseinandernehmen, was haben da Parteien falsch gemacht und so weiter. Und das würden wir sicher auch betrachten. Aber jetzt gerade wäre mein Bedürfnis als Userin wahrscheinlich eher das emotionale Stück. Mhm.
Habt ihr jetzt in den letzten Tagen von eurer Community, von euren wirklich Dauerzuschauern und Zuschauerinnen Fragen bekommen, also die sich sozusagen politisch Gedanken gemacht haben und euren Rat irgendwie vielleicht suchen, weil sie bei euch wissen, so da bekomme ich meine Informationen mit unterschiedlichen Perspektiven aufbereitet. Würdest du sagen, dass es auch so ein Zurücksenden gibt?
Das erfahre ich auf dieser Plattform Facebook nicht so viel. Das war auf Kanälen wie Snapchat oder Instagram, die so, ich glaube, einfach sehr viel persönlicher wirken, wenn man da als Nutzer jemandem folgt. Da passiert das viel. Und auf Facebook habe ich das Gefühl, auch wenn wir Sachen in diesen Stream packen, was ja auch immer weniger Leuten überhaupt ausgespielt wird, aber unsere Inhalte passieren Menschen. Und dann engagieren sie sich best, also werden sie da irgendwie involviert und fangen dann an zu kommentieren, aber sie kommen auf dieser Plattform nicht so sehr auf uns zu.
Ich will nochmal, weil das einfach ein schwieriges natürlich Thema und gerade ein super hochaktuelles Thema ist, will ich aber auf einen Punkt nochmal zurückgehen, nämlich du hast gesagt, dass du natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit durch Deutschland 3000 bekommen hast, du stehst selbst vor der Kamera, wie gehst du damit um? Wie gehst du vielleicht auch mit dem Druck um, mit deinem eigenen Druck, alles super zu machen und super erfolgreich zu sein und vielleicht auch dem Druck von extern?
Da habe ich in meinem Urlaub jetzt viel drüber nachgedacht. Also ich empfinde gar nicht so starken Druck, der mir von außen gemacht wird. Das Einzige, wo ich mich, glaube ich, auch selber unter Druck setze, weil das Internet einem so eine Geschwindigkeit vorgaukelt, ist dieser Druck, oh, muss ich nicht jetzt gerade was dazu sagen? Und davon muss ich mich immer wieder neu freimachen. Also mit jeder neuen Debatte, die losgeht, denke ich, ja, jetzt erwarten die Leute doch bestimmt, dass Deutschland 3000 dazu einen Beitrag macht oder dass ich zumindest mal ein paar Tweets absetze.
Ich fand deinen Punkt deswegen gerade total spannend, dass du sagst, ihr würdet eigentlich jetzt momentan euch ein bisschen mehr Zeit einräumen und das aus sozusagen der rückblickenden Perspektive betrachten.
Ja, genau. Und das ist, also wie gesagt, da muss ich mich immer wieder dran erinnern, hey, Eva, ist okay. Oder mein Tilo, der Funkredakteur, sagt auch immer, wir können ein Thema auch einfach mal ziehen lassen. Wo ich natürlich denke, nein, aber diese Marke will alles abdecken. Und da sind wir halt noch nicht. Ne? Dafür muss das alles noch wachsen und größer werden. Und dann kann ich irgendwann all diese Themen abdecken. Und jetzt gerade versuche ich, und das ist auch was mich jetzt gerade umtreibt, weil du eben gefragt hast, so dieses Leben und Arbeiten aufteilen, wie kann ich denn mehr Zeit in meinen Alltag bauen, um wirklich zu denken und um zu lesen und um überhaupt Input, also ich finde, um diesen Output zu generieren, muss man ja sehr, sehr, sehr viel mehr Input haben und sich zugestehen, und das habe ich in den letzten anderthalb Jahren nie geschafft, eine Balance zu haben, die mich zufriedenstellt.
Wie würdest du, oder wie hast du in den letzten anderthalb Jahren und wie würdest du jetzt in die Zukunft blickend deinen Input systematisieren? Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast dir sehr viele Gedanken darüber im Urlaub gemacht. Du musst ja jetzt, wenn du zurückgehst, musst du ja einen Plan haben.
Ja, ich glaube, also wir werden tatsächlich so meinen Arbeitsalltag ein bisschen anders strukturieren. Ich muss nicht mehr ganz so oft in die Redaktion, weil das kennt ihr bestimmt auch, wenn man dann so ins Büro kommt, dann wird man so zugeballert mit Sachen und zu Hause hat man eher die Ruhe, zum Beispiel in Ruhe eine Zeitung zu lesen oder diese Podcasts zu hören und so weiter. Das heißt, das wird, glaube ich, schon eine große Erleichterung, einfach zu Hause mehr Zeit zu haben. Und dann werde ich mir so, glaube ich, Routinen schaffen. Das mache ich zum Beispiel schon mit dem Podcast, die höre ich regelmäßig und das hilft mir total. Und ich freue mich drauf, demnächst mal wieder ganz bewusst sehr lang zu frühstücken und dabei zu lesen. Und auch wieder viel intensiver, ich glaube, das habe ich schon immer gemacht, aber nie so strukturiert, den Austausch zu suchen mit Freunden und mit Leuten, deren Meinungen mir wichtig sind. Weil das ist ja, das ist was man auch, oder was ich zumindest lernen musste, ist, ganz viele Leute haben auf einmal eine Meinung zu deiner Meinung oder dazu, wie du so aussiehst oder wie du drauf bist oder wie du sprichst. Und dann zu überlegen, aber wessen Meinungen sind mir denn wirklich wichtig? Ich nehme tatsächlich, ich lese alles und nehme so, I take it into account. aber ich versuche, mich nicht zu sehr davon angreifen zu lassen, wenn jemand das ist, den ich gar nicht kenne, der in diesem Internet mich anspricht. Und ja.
Wie hast du die 2 Monate verbracht?
Ich bin mit meiner Familie verreist, was sehr schön war. Und dann war ich noch alleine unterwegs. Ich bin nach Österreich gefahren. Das ist im Zweifel immer Österreich. Mir tun Berge unheimlich gut und diese Natur und das Essen.
Und du warst alleine unterwegs?
Ich war alleine unterwegs. Nee, das kann ich sehr gut. Das habe ich schon sehr viel gemacht. Ich habe ja vor Deutschland 3000 war ich im Grunde 4 Jahre wirklich on the road und habe sehr viel im Ausland immer wieder, also fast alle 4-5 Monate die Länder gewechselt oder die Städte. Deswegen war, eigentlich habe ich diesen Sommer gedacht, boah, es wäre echt mal cool, mal wieder mit ein paar Leuten zu verreisen, Eva, was machst du ja eigentlich? Das hätte ich ein bisschen besser planen müssen, aber das tat sehr gut. tatsächlich. Und dann bin ich auch, als ich das so gemerkt habe, bin ich einfach Freunden hinterhergereist. Also es ergab sich dann wirklich ein Freund, der sonst in Asien lebt, war zufällig in Deutschland. Ich bin einfach sofort hin und dann von dort auf eine Hochzeit von einer Freundin und von dort wieder weiter zu jemandem, der gerade 2 Tage frei hat. Und das war richtig gut. Also so ganz spontan. Einfach, also ich bin da, glaube ich, den Leuten passiert und hatte dann unheimlich gute Gespräche und eine sehr, sehr glückliche Zeit
noch. Also man merkt ja total, also wie du das so beschreibst, ich bin so die ganze Zeit Anfang unseres Gesprächs, seit 35 Minuten, so total, boah krass, voll die Energie, das ist ja so geil, auch wie du über die Dinge sprichst und so. Kannst du ein bisschen beschreiben, wo dieser Antrieb herkommt und wo der hingeht?
Und wie viel Energie Speicher du noch hast?
Oh, das wüsste ich auch gerne. Ich hoffe, es hält noch ein bisschen. Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, also ich weiß schon, ich habe schon auch Tage, wo ich komplett durchhänge und dieses Restaurative auf dem Sofa hängen und irgendwie, keine Ahnung, Serien schauen oder Musik hören oder ich telefoniere unheimlich viel mit meinen Freunden, weil viele davon nicht in der gleichen Stadt sind wie ich und das tut unheimlich gut. Das sind so Sachen oder Sport, die ich mache, die mich wieder herstellen und was für mich auch so ein Moment war, wo ich gemerkt habe, dass ich erwachsen geworden bin, weil ich das auf einmal sehr dringend brauchte. So, also ich habe jahrelang so geballert und habe nie diese Off-Tage gebraucht und jetzt brauche ich davon erstaunlich viele und habe manchmal Sorge, dass dann das mit der Energie bald verloren geht. Aber ich merke auch, dass mir so, es gibt Sachen, die sind physisch energiezehrend, aber die geben mir dann so spirituell oder mental sehr viel Energie. Und das sind eben so Konferenzen oder Abende wie jetzt, wo man sich sehr intensiv austauschen kann. Oder natürlich so Reportagedrehs, das ist großartig. Also es ist ja auch deshalb ein Traumjob, weil ich fremde Leute an fremden Orten treffen und was Neues lernen darf. So, und da komme ich wieder, bin körperlich ziemlich durch, aber im Kopf so komplett stimuliert.
Was wäre eine Reportagegeschichte, die du jetzt gerne machen würdest?
Oh, wir haben eine lange Liste. Ja. Ich möchte sehr gerne was machen, dafür will ich unbedingt rausgehen, über Hauskauf, über junge Leute, die sich Häuser kaufen, was ja, wir sind jetzt in Berlin, hier ist es nicht so normal, aber auf dem Land, so im Rest von Deutschland, ist das gar nicht so ungewöhnlich. Dann wollen wir was machen, oh, es gibt so vieles. Was haben wir denn noch alles jetzt für bald geplant? Wir werden wahrscheinlich nach Bayern gehen, weil bald Landtagswahl ist. Und da ist auch Oktoberfest. Das heißt, es könnte was Witziges geben. Und ja, also es gibt eine lange Liste, aber das sind gerade so die Themen,
und,
auf die ich
Bock habe. Das sind ja jetzt zwei völlig unterschiedliche Themen. Wie entscheidet ihr als Team, welche Geschichten ihr machen wollt und welche nicht? Und vielleicht darauf aufbauend, haben mal Geschichten gar nicht gut funktioniert oder wo seid ihr da als Team mal gescheitert? Das waren jetzt zwei Fragen auf einmal, nicht gut. Also die erste Frage ist, wie entscheidet ihr, welche Geschichten ihr machen wollt?
Wie entscheiden wir das? Also es gibt Diskussionen in dieser Redaktion und es gibt eine sehr lange Liste von Themen, die wir spannend finden. Also ich glaube, allein damit hätten wir jetzt die nächste Staffel wahrscheinlich schon voll und dann passiert ja immer noch so viel. Und wir fragen tatsächlich, also geht es danach, was ist jetzt gerade wichtig und ist es jetzt gerade ein gutes Timing, das zu machen, aber wir gucken auch auf eine gewisse Mischung, also wir waren jetzt richtig lange nicht draußen, lass doch mal wieder rausfahren oder es braucht mal wieder ein Stück über diese und jene Partei. Und dann sind wir in der Konzeption dieser Geschichten, gucken wir immer sehr genau, wer wird das eigentlich teilen, weil das natürlich auf Facebook der Mechanismus ist. Also bei uns geht es gar nicht so sehr darum, sehr viele Abonnenten aufzubauen, weil denen das, wie gesagt, gar nicht mehr ausgespielt wird, sondern wir gucken ganz genau, wenn wir jetzt diesen Beitrag machen, in was für Communities gelangen wir denn damit? Und das baut dann die Community für uns aber indirekt wieder auf, weil wir, wenn wir einen Beitrag machen über den Pflegenotstand, auf einmal tausende neue Pfleger in den Abos haben. Und wenn ich was mache, da haben wir es richtig gemerkt, zur Bundestagswahl habe ich die FDP und die Grünen-Kampagne verglichen und flups hatte ich lauter Julis und junge Grüne auf der Seite.
Das sehen wir mit dem Podcast auch eigentlich. Letzte Woche hatten wir ja, also letzte Episode, eine der letzten Episoden war die Hebamme Sissi Rasche und haben dann so eine ganz andere Zielgruppe erreicht, also Mütter, werdende Mütter, andere Hebammen. Ja. Und das war echt super aufregend zu sehen. Und dann natürlich bei Medienleuten sind es immer wieder die Medienleute, aber das ist ein bisschen einfacher, weil die auf Twitter ja auch eh alle abhängen. Also es ist echt super interessant zu sehen, wie durch das Einladen Gäste aus anderen Bereichen, das dann kommt, die bringen dann halt auch nochmal so eine Community mit. Das ist immer super, das zu sehen.
Ja, und bei uns ist dann toll zu sehen, wie die sich in den Kommentarspalten begegnen. Ne? Und das macht mich dann immer so glücklich, wirklich auch nicht so einseitig zu sein und nicht so einseitig in der Community besetzt zu sein, dass da wirklich manchmal ganz konträre Meinungen und politische Perspektiven aufeinandertreffen.
Okay, jetzt kommt die zweite Frage. Scheitern, ja. Also seid ihr als Team schon mal gescheitert? Bist du schon mal als Journalistin gescheitert? Wie stehst du dazu?
Ich stehe zu Scheitern grundsätzlich offen. Ja. Ich erlebe es jetzt nicht so gerne, aber man lernt ja draus. Ne? Also ich habe bei Funk eine ganz schöne Erfahrung in dieser Hinsicht machen dürfen. Wir hatten jetzt zu Anfang dieser Staffel mal, da ging es gerade drum, wir hatten nach der Bundestagswahl länger pausiert, um das Format weiterzuentwickeln. Es war ursprünglich gar nicht geplant, dass das über die Bundestagswahl hinaus läuft. Und dann lief es halt besonders gut. Und dann haben wir wieder losgelegt und der Algorithmus hatte sich in der Zwischenzeit geändert. Und das heißt, wir haben viel drüber nachgedacht, okay, wie muss man denn jetzt, müssen wir eigentlich was ändern, wie müssen wir Inhalte anders machen, und haben nach neuen Wegen gesucht, unsere User einzubeziehen oder zu aktivieren. Und haben da mal ein Video gemacht, wo wir das so ein bisschen mit so einem Spiel und Gamification verbunden haben. Und das ist verhältnismäßig schlecht gelaufen, man kann es nicht anders sagen. Und ich bin dann so ein bisschen...
Was heißt dann schlecht? Wann sagt ihr, das hat nicht funktioniert?
Also da rede ich jetzt von Klickzahlen und davon, dass es einfach kaum Engagement gab, und das waren dann so fünfstellige Viewzahlen und die sind wir nicht gewohnt. Aber grundsätzlich so Erfolgsmessungen, weil mich das auch manchmal gefragt wird, wir gucken nicht nur auf Zahlen, sondern eben ganz intensiv auch, was für eine Debatte hat das hervorgerufen, wie war da die Qualität, in was für Gruppen sind wir damit vorgestoßen. Und in dem Fall war es dann wirklich so, dass wir dann, und das war relativ kurz nach Start, und ich dachte, du liebe Güte, jetzt bereuen sie noch, dass sie uns verlängert haben und so. Und dann hat mein Redakteur angerufen und gesagt, Eva, völliger Quatsch, wir sind richtig froh, dass ihr das gemacht habt, weil damit habt ihr jetzt mit diesem Experiment Wissen für den ganzen Laden geschaffen und für all unsere anderen Facebook-Formate, die diesen Fehler nicht machen werden. Und das war für mich gerade zu Beginn dieser neuen Arbeitsphase eine riesen Erleichterung zu merken, da wird einem wirklich der Rücken gestärkt in jedem Experiment und allem, was man ausprobieren will, und ein Scheitern ist im Grunde ein Dazulernen, und das war total gut.
Ich will mal auf einen anderen Themenkomplex eingehen, wir springen jetzt ein bisschen, aber weil das auch aktuell ist. Du saßt vor ein paar Tagen noch auf einem Panel, da ging es um Frauen in der Medienwelt, und das ist ein Thema, treibt mich natürlich auch um. Es geht natürlich darum, bemerkenswerte, tolle, erfolgreiche Frauen sichtbarer zu machen. Das war eine hitzige Debatte. Ich habe nur Teile davon leider mitbekommen. Aber du als junge Journalistin und natürlich auch im Austausch mit anderen Journalistinnen, wie ist dein Blick auf die momentane Lage der Nation in den Redaktionen?
Natürlich ist der jetzt also nicht freudestrahlend. Es ist nicht dieses Emoji mit den Sternen in den Augen, das es jetzt gibt und das ich sehr gerne verwende, nur nicht in diesem Kontext.
Welches ist es stattdessen?
Gute Frage, Moment. Es ist, glaube ich, der Smiley mit dem einen runtergezogenen Mundwinkel. Weißt du, der nicht so komplett belämmert oder traurig guckt, aber schon ziemlich genervt ist.
So, der so macht.
Ja, und du. Ich versuche das hier gerade mit meinem Mund so sagen.
Wir werden in die Beschreibung.
Oh, aber bitte nicht in den Titel, das wäre richtig traurig. Nee,
den Titel nicht. Wir machen es in die Beschreibung rein. Schickst du uns den?
Ja, das mache ich. Also ich finde, wir diskutieren diese Dinge ja schon sehr lange. Es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen. Es gibt auch, und das habe ich dann festgestellt, es gibt viel zu wenig Frauen, die ich mir hätte zum Vorbild nehmen können in deutschen Medien. Also es gibt viel zu wenig Frauen vor Kameras, die nicht nur so Moderationshasen sind. Ich höre auch von Kolleginnen, die man vielleicht in diese Kategorie stecken könnte, dass sie sagen, ja, uns wird auch nichts anderes angeboten. Das heißt, es wird gar nicht gesehen. Und ich glaube, man könnte Frauen auch noch mehr in Medien stattfinden lassen. Ich habe neulich von einer Kollegin von Bloomberg gehört, also dieses Wirtschaftsmedium, dass die ganz gezielt Maßnahmen ergriffen haben. Und da war ich total beeindruckt. Die haben zum einen ihre gesamte Redaktion angehalten, nach aufstrebenden Frauen in Unternehmen und Konzernen zu suchen, über die man berichten könnte. Und das hat sich sofort niedergeschlagen, erfolgreich darin, dass sie dann als bestimmte Frauen befördert wurden. Die ersten waren, die da dran waren, längst die Porträts gebracht hatten, die dann wieder hochgespült wurden und so. Außerdem haben die eine Expertinnen-Datenbank aufgebaut, auf die Redaktionen also zurückgreifen können, wo man immer weibliche Stimmen findet. Und sie haben, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Gesetz war oder eher so eine bitte versucht das doch einzuhalten, eine Regel eingeführt, dass die erste Stimme, das erste Zitat im Text immer von einer weiblichen Zitatgeberin kommen soll. Und da habe ich gedacht, wow, okay, das sind ganz konkrete Sachen, die könnte jede Redaktion auch machen und damit wäre uns schon so viel geholfen.
Und warum passiert das in deutschen Redaktionen nicht?
Vielleicht, weil die Leute, die diese Regeln ausgeben, immer noch zu viele Männer sind, denen das noch nicht wichtig genug ist. Aber ich glaube, dass sich auch da, insbesondere im letzten Jahr und durch so manchen Hashtag, den wir hatten, allen voran MeToo, einiges getan hat, was das Bewusstsein angeht. Und auch da wieder. Also ich glaube, wir harren jetzt noch in so einem, wie eben bei dem Innovationsding, so einem Bashing von Verlagen und Fernsehsendern, die aber längst rödeln und wo wir alle
im Hintergrund
wissen, die brauchen
sozusagen
länger.
Ja, im Hintergrund rödeln und die Strukturen verändern. Siehst du dich denn selbst als Vorbild für jüngere Journalistinnen? Weil du natürlich eine total krasse Präsenz hast. Du hast von null an im Prinzip eine Idee aufgebaut, erfolgreich, bist auf vielen Konferenzen präsent. Erstmal natürlich irgendwie so die Frage, siehst du dich selbst so und kommt es natürlich irgendwie auch als Feedback auf dich zurück? Weil du hast selbst gerade gesagt, du hattest für dich jetzt kein Vorbild oder nicht so viele Vorbilder, weibliche Vorbilder, an denen du dich orientieren konntest.
Das wird mir jetzt nicht so gefeedbackt, so nach dem Motto, Eva, ich will unbedingt auch machen, was du machst oder so, sowas passiert mir nicht. Wir sehen, dass das Format vielerorts imitiert wird, aber das ist, glaube ich, nicht worauf, oder so in den Auszügen, aber ich weiß nicht, ob ich als Vorbild für jemanden fungiere. Also das ist nicht was ich jetzt schon erlebt hätte oder was mir jemand so zurückspielt.
Möchtest du denn Vorbild sein?
Ich finde es sehr schön. Also ich empfände es als eine Ehre, wenn jemand das sagt, aber das ist nicht eine Intention von mir.
Würdest du denn, wenn man das anders drehen würde und sagen würde, für den Journalismus, den du betreibst, einen Vorbildcharakter oder eine Vorbildfunktion einnehmen? Weil das ist ja schon was anderes als so den klassischen Journalismus, den wir alle kennen.
Ich glaube, wenn ich für irgendwas Vorbild sein möchte, dann vielleicht dafür, dass Experimentieren richtig gut ist so und dass das Spaß machen kann und dass sich alle mal ein bisschen was trauen sollten. So. Und ansonsten finde ich eigentlich will ich, dass es noch viel mehr Formate gibt, die da ausprobieren und viel mehr junge Stimmen, die irgendwie sehr laut rufen und die auch, ich glaube auch das, um nochmal auf Chemnitz zurückzukommen, auch das ist ein Problem, dass wir viel zu wenige Stimmen haben, die laut dagegen rufen oder laut was anderes sagen oder einfach ja Stellung
beziehen. Eine Meinung haben, ja.
Genau.
Vielleicht zu der Frage auch noch, kann man sich mittlerweile überhaupt noch trauen, eine eigene Meinung auf den sozialen Plattformen zu haben? Du hast es vorhin angesprochen, dass man ja auch immer mit dem Hass und mit dem mit den Trolls irgendwie sich beschäftigen muss. Ne? Die sind da und das ist nicht, geht nicht weg, sondern wird ehrlich gesagt ja immer noch schlimmer. Also die Frage, kann man sich überhaupt trauen, diese politische Meinung oder eine politische Meinung zu haben, wenn man sie hat und die dann auch noch öffentlich zu machen?
Ich glaube, trauen kann man sich das immer. Es ist nur sehr anstrengend. Also es ist wirklich anstrengend, im Internet eine Meinung zu haben gerade. Und das ist übrigens auch was wir in Sachen Engagement beobachten. Bei Deutschland 3000, aber ich sehe das auch bei anderen Medien oder höre das von Kolleginnen, dass Männer sehr in dieser öffentlichen Kommunikation und in den Kommentarspalten und auf Twitter sehr viel unterwegs sind und Frauen eher quasi hinter den Kulissen. Also Frauen teilen meine Beiträge im Messenger oder in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder so, weil sie das lieber mit ihren Freundinnen oder mit Kolleginnen oder Familie besprechen wollen, als mit der großen breiten Masse da draußen. Und das ist auch das, ne, wo ich eben gesagt habe, ja, man muss sich überlegen, wessen Meinung ist mir denn wichtig und von wem will ich mir da was anhören? Es sorgt nur auch dafür, dass dieses Internet immer weiter verroht und gewisse Perspektiven nicht stark genug abgebildet sind.
Und viele Frauen einfach Angst davor haben,
ja,
ne,
sowas abzubekommen. Und ich finde auch, ich finde das völlig legitim. Ich finde, niemand sollte sich unfreiwillig diesem da so den Tag vermiesen lassen von solchen Dingen.
Inwiefern geht es darum, aus der Beobachtung, ich bin nicht super politisch aktiv, ich bin Belgier, darf in Deutschland nicht wählen, deswegen ist da so schon mal eine Hürde für mich, politisch aktiv zu sein. Auf föderaler Ebene, auf regionaler oder lokaler Ebene darf ich wählen, das ist was anderes. Ich stelle mir immer die Frage, bei der Diskussion im Internet über politische Themen, wozu führt das wirklich? Also klar bringt es Transparenz über Themen, man sieht andere Meinungen, hoffentlich, ne, wenn sie nicht in der Blase bleiben, etc. Für mich ist dann die Frage, wie schafft man es, diese Mobilität, Mobilisierungskraft, die das Internet hat, auch zu übersetzen auf Aktivismus und vielleicht darauf aufbauen oder für Kontext dafür, auch wo schaust du hin, in welche Länder, Redaktionen oder welche Modelle gibt es da, die diesen Transfer schaffen? Und ich frage die Frage, weil ich in den USA verfolge, was die Leute bei Crooked Media machen, ne? Und da jetzt den Podcast The Wilderness haben, diese 10-teilige oder 12-teilige reportagenartige Dokumentation über die Historie der Demokratischen Partei und wo es hingeht. Und die letzte Episode ging es darum, sehr stark, wie die Medienwelt sich verändert hat, dass das Ergebnis auch so jemand ist wie Trump oder die Polarisierung der Meinung, der politischen Meinung. Und Crookeds Mission ist ja wirklich über dieses einfach nur dieses diese Reportage hinzugehen und Aktivismus mit einzubauen. Wo siehst du da die Lage in Deutschland oder wo schaust du hin oder was ist so euer Ziel mit Deutschland 3000, auch was so den Impact auch auf der Straße dann quasi zu haben bei den Leuten?
Also ich finde es auch erstaunlich zu beobachten, wie sehr in Amerika an ganz vielen Stellen die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus verschwimmen, viel stärker als bei uns, weil da auch, also das alles, also das Parteiensystem bestärkt das, was da sich gerade auch jetzt gerade mit Donald Trump und seiner Regierung entwickelt, bestärkt das auch. Und ich glaube, also jemand, der mir immer unheimlich hilft in dieser Verzweiflung, im darüber nachdenken und wie wir mit dem Internet in dieser Hinsicht umgehen können, ist meine Freundin Kybra Gümüşay, die ihr auch dringend noch in diesem Podcast einladen müsst.
Steht auf der Liste, ist eingeladen und kommt hoffentlich.
Sehr gut. Und Kybra, ich hatte neulich noch das Vergnügen, ihr mal wieder eine halbe Stunde zuzuhören, als sie auf einem Podium saß. Und da hat sie was gesagt, was für mich unheimlich befreiend war, weil das ist ja eine Frau, die immer, also die spricht druckreife Bücher und hat
Poetin.
Also, ich glaube, die hat auch genug, also die denkt wirklich genug, die hat sich diese Zeit geschaffen in ihrem Alltag oder vielleicht schafft sie das einfach vielleicht im Schlaf.
Wir werden sie aber fragen.
Ja, fragt sie bitte, das würde mich auch interessieren. Und Kybra hat neulich gesagt, dass das Internet leider auf eine Art so verkommen ist, dass man sich nicht mehr trauen darf, Sachen da reinzuschreiben, die man noch nicht durchgedacht hat. Oder es ist einem nicht mehr erlaubt, oder in diesen Communities und Social Networks, ist es einem nicht mehr erlaubt, Fehler zu machen oder noch zu wachsen. Und da konnte ich mich sehr mit identifizieren. Ich habe letzte Woche so eine Mitteilung von Twitter bekommen, dass ich jetzt 10 Jahre auf dieser Plattform bin und habe gedacht, ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt auf der Plattform, wie ich es im Moment tue. Und das macht mich eigentlich sehr traurig und ich wünschte und ich finde eigentlich, ist es super dringend, dass wir jetzt gerade wieder in diesen Zustand kommen, dass man da gemeinsam denken kann und gemeinsam sich austauschen und sich erlauben kann, Argumente zu entwickeln und sich vom anderen überzeugen lassen. Und das ist, glaube ich, was, und das sieht man zum Beispiel auch an Kybras Initiativen, dass sie jetzt auch ins Analoge geht und sagt, dann schaffe ich halt Denkräume hyperlokal bei mir um die Ecke. Und oder ich habe in Wien gelebt, wo ich Salonkultur sehr intensiv studiert und kennengelernt habe. Und ich fände es schön, was, wenn wir das dann, also das war ja so um die Jahrhundertwende, haben die Künstler und die Denker und die Wissenschaftler der Stadt, so Sigmund Freud hatte einen sehr berühmten Salon, die Mittwochsgesellschaft, die haben sich einfach regelmäßig getroffen in Wohnzimmern, hatten vielleicht noch einen Gastredner, der irgendwie einen Input gegeben hat und haben sich ausgetauscht zu Themen, die sie bewegt haben, die gesellschaftliche Debatte waren. Und wenn das Internet das nicht mehr genug für uns kann, dann müssen wir das wieder im Analogen machen.
Heute
und ganz
machen
gezielt.
Das die Podcasts. Hm? Heute machen das die Podcasts.
Ja, das zum machen die Podcasts. Grade. Genau, zum gewissen Grade können die dafür Input sein. Das stimmt. Das ist ein Internetmedium, das sich die Länge erlaubt und diesen Gesprächsraum, ne? Und wir können jetzt aufeinander eingehen. Das stimmt. Das ist eigentlich echt gut.
Ja, weil ich glaube, was an Podcasts so super interessant ist, ist, dass in einer Welt des Fastfood Medienkonsums und der Byte-Size oder Soundbytes, ne, oder das einfach nur das Scannen der Titel und Überschriften und damit dann zu suggerieren, dass man weiß, was los ist, finde ich halt das Format Podcast so geil, weil das per Definition Tiefe und Breite zulässt und man in einem Podcast auch einfach mal Sachen laut denken kann und die landen dann nicht auf der Bild. ne, ja. als Titel, Zitat oder so. Hoffentlich, ne? Also das, aber ich habe es auch noch nie so gesehen, deswegen finde ich das an Podcast so super interessant. Ist das für euch, also wenn ihr so bei Deutschland 3000 nachdenkt über Weiterführung oder Weiterentwicklung von Formaten, Medientypen, wie denkt ihr da so drüber nach? Kannst du da was erzählen? Du lachst gerade.
Ja, weil du, also ja, okay. Wir denken auch ganz konkret darüber nach, ob es nicht genau die perfekte Ergänzung wäre, einen Podcast zu machen, der Deutschland 3000 heißt, weil es genau, also jetzt sind wir kurz und knackig und verteilen uns sehr gut und können Debatte anregen. Und ich würde natürlich auch journalistisch, fände ich es super reizvoll, das Ganze auch einmal in lang und richtig tief auszuprobieren. Also das ist auf jeden Fall, wir gucken uns alle Plattformen an und überlegen, wen könnten wir da erreichen und dann natürlich im jetzigen Stadium, wo wir noch nicht so groß sind, auch wie viele Ressourcen bräuchte das und können wir das gerade stemmen?
Ja, aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall mal so ein Test werden, ein Experiment werden, weil ich glaube, es gibt den Raum für Tiefe und Breite und es gibt auch die Nachfrage dafür, dass Leute wirklich teilweise wirklich erschöpft sind von dem Fastfood-Konsum, ja. der Medien, der sozialen Medien. Und
gerade Jugendliche, ne?
Gerade Jugendliche, ja. Einfach sagen, wo ist denn die Autorität, die stimmt, die, ne, diese Autorität, also nicht Autorität im Sinne eines autoritären Staates, aber wo ist die Stimme, ne, der ich den Raum geben kann, diese salonmäßige, ne, wo man auch mal sich trauen kann, Dinge auszusprechen, die noch nicht vorformuliert sind, ja. und irgendwie getestet sind mit irgendeiner Fokusgruppe oder so.
Und das wäre eigentlich total interessant zu beobachten, ob das jüngere Publikum, was man immer sehr schnell abstempelt mit, die lesen nur Headlines, die wollen auf Instagram, Snapchat und Facebook einfach nur Snippets haben, ne? Ob die eigentlich dazu bereit sind und auch den Need oder, ne, das Verlangen haben, so tiefgründigere Informations- oder Debattenformate sich anzuschauen und anzuhören.
Ja.
Let's do it.
Ich würde ganz gerne mal, also kannst du ein bisschen über deine Ambitionen sprechen, so für die Zukunft, vielleicht was Deutschland 3000 angeht, aber vielleicht für dich auch persönlich, also ist so dein Ziel auch über Formate oder Kanäle wie Facebook und YouTube durchzubrechen und zu sagen, ich möchte mir einen Platz erarbeiten im eher traditionellen Medien, in der Medienwelt, also, ne, also siehst du dich selbst auf der Bühne, ne, mit einer 22:15 Talkshow politisch oder so, kannst du da ein bisschen, wie denkst du darüber nach und wie bereitest du den Weg für dich selbst davor?
Also ich habe keine Strategie, ich habe auch keinen 5-Jahres-Plan und ich habe auch kein Ziel. Das macht mich manchmal ein bisschen verrückt, weil ich glaube, es wäre so viel einfacher, wenn ich jetzt schon wüsste, was ich oder wer ich in 5 Jahren sein will.
Ich habe das auch nicht übrigens.
Gut, ne? Und du bist ganz entspannt, oder? Ja, das entspannt mich auch. Das ist
mir wichtiger, was
drei Menschen, Freude, die an einem Tisch sitzen und
ohne Ziele.
Keinen 5-Jahres-Plan und denen keine es gut Ziele geht.
Sehr gut.
Nee, ich hoffe, ich versaue das jetzt nicht. Es gab mal, glaube ich, ein Zitat, was mir Gary Vaynerchuk, ne, sehr, also man kann so von dem meinen, was, aber ich finde eine Sache, die der mal gesagt hat, fand ich richtig gut und das habe ich mal geklaut, ist, dass er auf der Makroebene ist er sehr geduldig, ne, was so sein Erfolg oder sein Werdegang angeht und auf der Mikroebene ist er super ungeduldig. Mhm. Und ich fand das ganz, ganz gut zu sehen, dass man so im Moment Reibung hat und nach vorne will, aber nicht unbedingt wissen muss, wo die Reibung und wo das hingeht, aber ja, das langfristig wird alles gut, so, ne, und so die Geduld haben auf langer Sicht. Fand ich ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Ja, wie gesagt, ich habe ja keine richtige Antwort drauf, ich weiß nur, dass mich die letzten Jahre immer umgetrieben hat, wie kann man Journalismus machen für Leute in meinem Alter auf neuen Plattformen, also immer die Verbindung von Inhalt für diese Zielgruppe und dabei Innovationen auf neuen Kanälen. Das finde ich spannend und ich glaube, das wird mich noch sehr lange umtreiben. Und ich finde auch spannend rauszufinden, braucht die Welt dann eine junge Journalistin auch als Gesicht und Kopf und Stimme? Und wie lange trägt das noch? Und das ist auch was ich jetzt insbesondere so nachdem ich jetzt 1,5 Jahre sehr viel so intern mit Aufbauen und Team und Konzeption von diesem Format beschäftigt war, möchte ich jetzt eigentlich gerne näher rausfinden, okay, so, was braucht es mich da als Figur, sage ich jetzt mal? Und was könnte da noch so drin sein? Deswegen auch kein Ziel. Also ich möchte gerne ganz viel ausprobieren. Vielleicht muss ich auch nicht immer Politik machen. Vielleicht kann ich mal bisschen was Leichteres machen.
Auf den Entertainment-Bühnen Deutschland.
Also, ja. Ich frage mal einfach ganz direkt, so, also sowas wie Crooked Media, könntest du dir vorstellen, sowas oder sowas zu aufzubauen?
Was meinst du mit sowas?
Also so Crooked Media, so ein eigenes Medienunternehmen, also bis jetzt eingebettet in Funke, eingebettet im Öffentlich-Rechtlichen, so, also siehst du da, ist das
ein Ziel?
Ein verstecktes Ziel. Also ich glaube jetzt noch so, also ich, das ist schon auch für die nächsten Jahre, glaube ich, mir wichtig, die öffentlich-rechtliche Idee auch nach vorne zu tragen, weil das ist eine sehr gute und wertvolle, die immer wieder sehr stark bedroht wird. Und ich bin gerne Teil davon, auch wenn das an ganz vielen Stellen anstrengend ist. Das heißt, vielleicht produziere ich mich irgendwann selber im Sinne von meine Sendung oder mein Format. Aber auch das, also da habe ich mich auch bewusst gegen entschieden im letzten Jahr, weil ich gedacht habe, das ist nicht die Art von Stress, die ich gerade haben will.
Jetzt habe ich gerade, weil ich euch beide so konzentriert angeschaut habe, meine Frage vergessen. Oh Mann, das ist mir noch nie passiert. Okay, warte,
wir
doch.
Wir müssen eh langsam zu unserem Abschlussfragen kommen.
Ich habe sie wieder,
Cool.
Gut, du hast mich sehr gut abgelenkt. Die letzten anderthalb Jahre waren super turbulent. Du warst überall unterwegs, hast auf vielen Bühnen gesprochen, hast super viel gearbeitet, viele Themen bearbeitet. Was sind so Dinge, die du über dich selbst gelernt hast in der Zeit?
Ich glaube, ich könnte damit eine sehr, sehr, sehr lange Liste schreiben. Ich habe mich auch sehr stark verändert in diesen anderthalb Jahren. Also neulich hat ein Freund zu mir gesagt, und das hat mich sehr berührt, der hat gesagt, Eva, wir freuen uns alle unheimlich, was dir da gerade passiert und dass das so einen Erfolg hat, aber du bist auch härter geworden. Und da habe ich mich erschrocken, weil er hat recht, und ich finde auch, es gehört vielleicht dazu, so eine Vision zu verfolgen und dann in diesen Rollen zu sein, dass man abhärten muss und Sachen durchboxen muss. Aber ich habe auch gedacht, das ist eigentlich nicht die Eva, die ich sein will, dass sie jetzt noch härter wird. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, wo so diese Weichheit, die gibt's ja noch, ne? So wie du eben gesagt hast, so warum ist da so viel Energie und hoffentlich auch positive Energie, das will ich nicht verlieren. Und ich hab richtig viel gelernt. Ich glaube, eine der wichtigsten Lernen war, zu erkennen, wann etwas falsch ist. Also manche Sachen fühlen sich lange falsch an, und ich habe mir nicht zugestanden zu sagen, das ist jetzt auch wirklich falsch. Und oft ist der Punkt aber früher, als man denkt. Und auch, ja, also das war eine sehr wichtige Lehre, und zu merken, dann sind da immer Leute, die sofort helfen und dass ich gar nicht so viel mit mir selber ausmachen muss. Ja, und ich habe gelernt, dass ich glaube, ich, dass, damit habe ich mich auch intensiv auseinandergesetzt, bevor dieses Format gestartet ist. Ich dachte, okay, Eva, jetzt gehst du vor eine Kamera. Wie bist du motiviert? Also könnte mich das irgendwie catchen im Sinne von, was passiert jetzt, wenn diese Bekanntheit zunimmt, hebe ich dann vielleicht ab oder werde ich dann größenwahnsinnig oder geht es mir am Ende um den Fame? Und habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt und bin zum Schluss gekommen, nee. Und das ist total gut zu wissen, muss ich mir auch immer wieder so ins Bewusstsein rufen, und auch weil man dann schon anfängt, sich mit anderen zu vergleichen, die in der Öffentlichkeit stehen, und so zu denken, oh Gott, und die machen jetzt aber gerade das, oder den und der hat ein größeres Following und so weiter. Und dann wird man manchmal kurz wahnsinnig innerlich, und dann merke ich aber, ja, aber das macht dich ja überhaupt nicht glücklich im Alltag, wenn jetzt irgendein Film viele Views hat, sondern mich macht glücklich, wenn es dem Team gut geht oder wenn wir besonders coole Zuschriften bekommen oder irgendwer mit einer Idee zu uns kommt und sagt, die würde super gut zu Deutschland 3000 passen, und ich sage, yes. So.
Eine tolle Reflexion, finde ich. Jetzt nochmal ich habe noch zwei Fragen. Bei mir sprudelt es gerade.
Ich habe auch noch viel mehr, als wir überhaupt Zeit haben.
Aber es gibt ja ganz viele junge Journalistinnen und Journalisten, die jetzt gerade im Aufbau oder in der Planung ihrer Karriere sind oder sich überlegen, wo sie hingehen sollen, was sie machen sollen. Was wären die Tipps, die du denen geben würdest? Gerade jetzt in dem Moment, wo natürlich sowohl das Internet und die Social-Media-Plattformen ein wichtiger Treiber sind, wo aber natürlich auch ja die Orientierung natürlich wichtig ist. Also geht man in ein klassisches Medienhaus, geht man zum Fernsehen etc. Oder macht man es so wie du, sich eine Idee überlegen und gucken, ob man die platzieren kann und dann einfach machen. Also was wären so die Tipps, bei denen du sagen würdest, okay, die hätten mir damals vielleicht geholfen oder die hätte ich gerne bekommen?
Ich glaube, das Gute ist ja schon mal, dass es verhältnismäßig viele Jobs gerade gibt für junge Journalisten. Es gibt viel mehr Medien für junge, die sich an junge Menschen richten oder generell Leute, die insbesondere digital schaffende Journalisten suchen. Das heißt, man muss sich nicht mehr so sehr Sorgen machen, finde ich einen Job. Das ist, finde ich, schon mal richtig gut. Als ich angefangen habe, war das anders. Das ist schlimm genug zu sagen. Das bedeutet, ich mache es schon ziemlich lange. Und dann, was glaube ich, was ich jetzt rückblickend merke, was mein Erfolgsrezept war, ohne dass ich es wusste, war, dass ich immer ausprobiert habe. Also ich habe mit 15 meinen Blog gestartet und habe da dann irgendwann mal ein Jahr gepodcastet. Ich habe mal Videoblogs gemacht. Ich habe auch Snapchat, habe ich ein Jahr lang gemacht, bevor dann jemand anrief und sagte, wir machen gerade so ein Projekt, könntest du dir vorstellen, da mitzumachen? Und das würde ich Leuten wirklich raten, sofort loszulegen. Das ist das Tolle an Journalismus, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Berufen, dass man einfach selber starten und ausprobieren kann und dadurch ganz viel lernen. Und nicht da reinzugehen und sofort bezahlt werden zu wollen. Also ja, Praktika sollten bezahlt sein und wenn man für Organisationen arbeitet, und dann sollte es bezahlt sein, aber es ist auch sehr, sehr wertvoll, zum Beispiel einen eigenen Podcast zu starten und da mitzumischen, soziale Plattformen einfach auszuprobieren, wenn was Neues kommt. Es geht ja gar nicht darum, dann immer gleich so alles perfekt zu machen. Im Gegenteil, man muss lernen, wie ticken da Zielgruppen. Also das ist auch was ich in Journalistenausbildung total vermisse, wo immer man hinguckt, die lernen nicht Zielgruppen denken. Und das ist was, das sich jeder drauf schaffen sollte, weil so wird Journalismus in der Zukunft funktionieren. Wir werden immer über Zielgruppen reflektieren müssen.
Du hast, anfangs haben wir über Führung gesprochen. Was möchtest du für eine Führungskraft sein?
Oh Gott, ich muss gerade an mein Team denken. Manchmal, wenn ich so kurz vor Feierabend, wenn ich ausnahmsweise, dann manchmal habe ich so Leerlauf. Und dann gehe ich nach nebenan in die Redaktion und dann drehen die mit den Augen und sagen, oh Gott, Destructive Ever kommt. Weil ich dann immer so ein bisschen so, na, wie geht's? Und dann meinen sie, weil ich lenke sie ab. Das tue ich dann auch sehr gerne mal 10 Minuten lang. Aber an sich möchte ich gerne eine Führungskraft sein, die möglichst transparent und möglichst auf Augenhöhe trotzdem genug Autorität ausstrahlt, dass man sie respektiert. So. Und ja, ich glaube, also ich hab das für mich noch nicht so formuliert als Ziel. Wie gesagt, das ist ein kleines Team und wir machen und ich reflektiere da auch sehr intensiv oder versuche da sensibel für zu sein, wann habe ich jemanden falsch erreicht oder verletzt oder irgendwie ist ein Feedback nicht so rübergekommen, wie ich es wollte und lerne daraus dann auch sehr schnell und zum Glück, auch dadurch, dass wir alle gleich alt sind und alle wissen, ey, Hanne und Eva, die starten da auch gerade erst, können wir auch hingehen und sagen, du, sorry, das war echt nicht so gemeint oder wie können wir das besser machen oder was brauchst du noch von uns, um besser und sicherer arbeiten zu können?
Voll super.
Okay, deine Energie hat uns total angesteckt, weil wir sind so über der Zeit. Wir könnten auch noch bis morgen früh weiterquatschen.
Also ich will Teil 2 mit Eva Schulz auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir kommen damit zu den Abschlussfragen. Wir haben viel über, also wir reden viel im Podcast und bei den Live-Events, die wir auch machen, über Fähigkeiten. Und wir haben so ein bisschen auch, heute hat sich so ein bisschen ergeben, was sind so 3 Fähigkeiten, die du jungen Menschen empfehlen würdest, sich sehr früh in der Karriere oder in der beruflichen Laufbahn anzueignen, die dann aber auch relevant bleiben über die Dauer der Karriere?
Ich glaube, Neugierde, falls man sich die aneignen kann. Bestenfalls steckt sie ja sehr tief in einem drin. Und eine Offenheit, also dieses, wir haben am Anfang über diese Session gesprochen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich mir wirklich angeeignet habe, mich zu trauen, auf Leute zuzugehen und die zu fragen, was sie mir raten können. Und ich habe festgestellt, die meisten Leute sind einfach sehr geschmeichelt, wenn man sie um ihren Rat fragt. Und man muss davor gar nicht so Angst haben. Das heißt, das ist was ich wirklich jedem sagen kann, so fragt alle und schafft euch deren Wissen drauf. Oder holt, also ich habe auch so, ich hole mir von sehr vielen Leuten Rat, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe.
Und wie hast du dir das dann angeeignet, das wirklich zu knacken, dann hinzugehen und zu fragen?
Ich habe es erst bei Menschen gemacht, die mir, wo ich nicht zu große Furcht hatte. Also ich habe immer, gerade bei Leuten aus dem Internet, ne, du siehst so die Avatar- und Profilbilder und denkst, Gott, das ist so der coolste Mensch und super unnahbar. Und ich habe jetzt erst doch, oder? Also ich denke immer so, oh Gott, ich den in echt treffe. Also puh. Und dann ist mir aber oft genug passiert, dass ich die Leute getroffen habe und gemerkt habe, ah, das ist eigentlich ganz nett.
Und du siehst auch gar nicht so aus.
Ja, ne? Zumindest nicht so schwarz-weiß. Coolness ist dann im echten Leben zum Glück nicht so schwarz-weiß. Und das muss man halt ein paar Mal erleben und dann, aber ich habe das immer noch. Also auch jetzt noch, wenn ich auf Konferenzen manchmal Leute treffe, dass ich kurz mich erschrecke, dass es doch so freundlich ist.
ja. Und die dritte?
Warte, also was hat mit Neugierde, Offenheit? Zuletzt, also das habe ich wirklich in letzter Zeit ganz bewusst gemacht, so karma-mäßig zu teilen und nicht drüber nachzudenken, was bringt mir das jetzt irgendwann, sondern das, wie mit dem Mentoring, das kommt irgendwann zurück aus einer anderen Richtung. Und es ist leider, ist das auch mit Negativerfahrungen verbunden und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie ausgenutzt wurde oder ganz selten negativ zurückgespielt wurde, aber dafür habe ich jetzt auch bessere Antennen entwickelt und versuche immer eher, so erstmal, wenn mir jemand Neues begegnet, erstmal vom Besten auszugehen. Und das wird in der Regel belohnt.
Mhm. Das waren schon vier, finde ich. Ja, find also ich das gut. Letzte auch noch.
Also für die Leute, die so bis zum Schluss hören, die haben jetzt extra ein viertes Mal gekriegt.
Der noch ein Bonus. Sternchen oben drauf bekommen.
Die Bonusfähigkeit von Eva Schulz.
So, und wir haben auch immer eine Frage, die wir zum Schluss stellen, allen Gästen. Und du hast ihn, glaube ich, auch schon gesehen, als wir sie dir zugeschickt haben und hoffentlich ganz viel darüber nachgedacht.
In Österreich.
Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen und die Eva Schulz mit 15, 16 treffen, welchen Rat gibst du dir auf den Weg?
Boah.
Also du hast nicht drüber nachgedacht. Nee.
Ich war eine sehr glückliche 15-, 16-Jährige, abseits von allem, was Pubertät bedeutet hat. Das war
mit
ziemlich
einem
anstrengend.
Blog.
Ja, mit einem Blog und so. Ich glaube, was damals noch anders war, war, ich habe unheimlich viel mit mir selbst ausgemacht. Also Sachen, die mich beschäftigt haben, die ich, also wirklich so Human Basics, so, oh Gott, was passiert mit meinem Körper? Erste Liebesbeziehung, diese Dinge, ne, das war ja noch weit weg von beruflichen Ambitionen oder so, aber die habe ich mit mir selbst ausgemacht und habe mich zum Teil wirklich einfach auch nicht getraut zu fragen und habe sehr viel später erst gelernt, dass es total hilft, drüber zu reden. Und das wünschte ich, hätte ich damals schon gewusst.
So. Sehr schöner Abschluss, finde ich. Wie gesagt, wir könnten bis morgen früh weiterreden, dafür bräuchten wir noch ein paar mehr Getränke aber und neue Batterien im Aufnahmegerät. Aber David hat es schon gesagt, wir machen einfach Folge 2 draus. Wenn ihr dann mit dem Podcast startet, dann können wir nochmal darüber sprechen.
Sehr,
ne?
Gerne.
Sehen wir uns wieder. Eva, ich fand das richtig, richtig cool. Also ich bin ein Riesenfan von dir. Also auf die Frage hin, als ich dich gefragt habe, siehst du dich als Vorbild? Also ich wünsche mir von dir, dass du die Vorbildsfunktion einnimmst, glaube ich, weil ich glaube, du hast eine Menge zu teilen für die Welt. Also für die jungen Menschen da draußen, mit deinen, ich weiß nicht, 28 bist du jetzt, also 10 Jahre jünger als ich. Und ich wünschte, ich hätte so Leute wie dich um mich rum gehabt damals mit 28, weil wie du das machst, also dein Blick auf alles, das Trauen und das Machen und das mit dieser positiven Attitüde, wünschte ich mir, dass es mehr Menschen gibt, die das so tun. Deswegen bitte nimm die Vorbildfunktion ein. Du wirst als Vorbild gesehen. Also wir haben anfangs, als du reinkamst, gesagt, ja, ich habe gerade mit Matze von Hotel Matze gesprochen. Und
der war komplett aus dem Häuschen.
Genau, dann meinte er so, ja, heute, ich muss los, ich muss zu Isa, wir interviewen, machen einen Podcast und wir interviewen Eva Schulz. Dann meinte er, boah, die ist so super. Die ist totales Role Model.
Ach,
super,
ist das schön.
Super. Also.
Ja.
Und deswegen großen Dank an dich für dein, erstmal für die Arbeit, die du tust, ne, und den Auftrag, den du leistest für Jugendliche da draußen, näher an das Thema Politik ranzukommen. Und vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Eva, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Und ich freue mich so sehr, dass wir damals diese Erfahrung geteilt haben und dass du die Medienwelt einfach mit deiner Energie, ja, weiß ich auch nicht, antreibst. Ich finde, das tust du total und ich, wenn ich wieder im Job bin, freue ich mich, dich auf allen möglichen Konferenzen wieder zu sehen, auf allen möglichen Abendveranstaltungen zu sehen. Und ja, mach weiter so und lass dich nicht davon irritieren, was irgendwie von außen auf euch zukommt oder was von vielleicht anderen Menschen irgendwie geteilt wird, was euch irritieren könnte, weil ich finde, ihr macht das großartig und ihr habt etwas geschaffen, was, glaube ich, wichtig ist, dass es das gibt für junge Leute. Und ja, Folge 2 folgt bald. Ich danke dir, Eva.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank an Eva und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch dieses Gespräch mit Eva gefallen hat, dann hört doch mal in unsere vergangenen Episoden rein mit Body Positivity Aktivistin Melodie Michelberger, der Autorin Marlin Elmnett oder der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypris.
Wir freuen uns ja immer, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify, Soundcloud oder Apple abonniert und mit dem Rest der Welt über Instagram, Twitter oder Facebook teilt. Wie ihr wisst, wir nehmen Feedback wirklich als Geschenk wahr, also schreibt uns an hi@rawmodels.co, auch wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, wir freuen uns immer sehr darüber. Und auch danke an dieser Stelle schon für eure tollen Ideen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, eure Isa
und euer David.